Die Zwickmühlenkommunikation schützt uns Coaches vor einem, nämlich selbst keine eigene Lösung vorzugeben. Denn unsere Aufgabe als Coaches ist die Autonomie und die Selbstklärungsfähigkeit der Klienten zu stärken und nicht selbst zu glänzen mit den besten Ideen. Hallo und herzlich willkommen zu Coach Talk, einer weiteren Episode rund um das Thema Coaching und Beratung. In meiner heutigen Folge möchte ich eine Lanze für Ambivalenzen brechen. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt von mir wieder mal keine Tools, sondern ich lade euch auf eine Gedankenreise ein, die Chancen von Ambivalenzen und Momente des Zögerns zu erkennen, die es gerade vor Entscheidungen gibt und die es meiner Einschätzung nach auch vor Entscheidungen braucht. Ich glaube, mit dem Anspruch, Ambivalenzen zu ignorieren bzw. sie loswerden zu wollen, macht man es sich nicht nur zu einfach, man macht damit ungewollt, so wie ich es schon in einer meiner früheren Episoden erläutert habe, die vermeintliche Lösung zum eigentlichen Problem. Vielleicht erstmal zum Begriff. Ambivalenz ist ein gleichzeitiges Erleben widersprüchlicher Gefühle, Gedanken oder Handlungsimpulse. Ja, und genau das wird ja in vielen Organisationen, aber auch in uns selbst oft als Problem oder als Schwäche gesehen. Und somit sorgt eine Organisationskultur dafür, dass Mehrdeutigkeit tabuisiert wird. Das ist eigentlich sehr schade, denn ich glaube, dass sich hierdurch Organisationen keinen Gefallen tun, weil sie eine riesige Chance verpassen. Mein Plädoyer ist nun nicht, künstlich Ambivalenzen herzustellen. Die haben wir noch wirklich genug im Leben, sondern ich möchte den Lichtkegel vielmehr auf die Momente setzen, wo Ambivalenz unausweichlich erkennbar wird, nämlich in diesen wichtigen Entscheidungssituationen und damit jetzt keine Techniken zur Entscheidungsfindung geben, darüber sprachen wir in einer anderen Folge, sondern mal schauen, welche Ambivalenzen innerpsychisch passieren und wie wir innerpsychisch dann damit umgehen können. Ich vergesse nie einen Satz, den mir mein langjähriger Coach Dr. Wolfgang Loos mitgegeben hat. Der sagte, erst in der Ambivalenz lernen Sie sich kennen. Boah, das fand ich ziemlich spannend. Musste natürlich wie immer bei Wolfgang Loos 2-3 Mal über den Satz nachdenken. Und dann habe ich im Laufe nicht nur des Nachdenkens, sondern in der Folge gemerkt, genau so sieht's aus. Für angehende Coaches und für lernende Menschen, ja und wer will nicht dazu gehören, hieß das ja, sich Ambivalenzen eben nicht zu verschließen, sondern zu öffnen und mal zu schauen und zu fühlen, was diese Ambivalenz so für uns im Gepäck bereithält. Reflexionsfrage. Schaut mal zurück zu einer beruflichen Situation. Wann habt ihr zuletzt widersprüchliche Gefühle oder Gedanken erlebt? Notiert euch mal die konkrete Situation, in der ihr ambivalent wart. Beschreibt mal beide Seiten der Ambivalenz. Was hat dich vielleicht gehindert, eine Entscheidung zu treffen? Oder warum hast du vielleicht so schnell oder zu schnell eine Entscheidung getroffen, um aus der Ambivalenz schnell wieder rauszugehen? Und schließt einen Moment die Augen und erinnert euch an diese ambivalente Situation. Wo im Körper spürt ihr Spannung oder Unruhe? Wie atmet ihr? Wie fühlt sich Ambivalenz körperlich an? Ja, also wie über diese Reflexion deutlich wird, sagen Momente der Ambivalenz einiges über uns aus. Wie beschreibe ich eine jeweilige Situation? Wie empfinde ich einen ambivalenten Moment für mich? Eher bedrohlich oder angsteinflößend? Oder erlebe ich ihn spannend, macht er mich neugierig, lädt mich sogar zum Experimentieren ein? Welche Auswirkungen hat die Entscheidung gehabt und war ich mir eigentlich im Moment der Entscheidung dieser Auswirkungen bewusst oder habe ich sie verdrängt? Man kann sagen, dass gerade im Vorfeld von Entscheidungen solche teachable moments über uns entstehen, die wir gut nutzen können und eben daraus lernen. Es gibt Menschen, die lieben solche Situationen, weil sich genau in diesen Unentschiedenheiten viele innere Dimensionen erschließen, die uns im routinierten Alltag überhaupt nicht zugänglich wären. Und es gibt Menschen, die halten solche Momente überhaupt nicht aus. Die verdrängen sie, rationalisieren, wird gerne gemacht, und flüchten dann eben auch in schnelle Entscheidungen, was natürlich gerade in der Organisation fatale Auswirkungen haben kann, wenn sie eben einem inneren Druck entspringen. Die Fähigkeit, solche Momente innerlich auszuhalten, werden in der Psychologie auch als Ambiguitätstoleranz bezeichnet. Und eine berechtigte Frage, die ich oft in Coachings kriege, ist, kann man sowas lernen? Kann ich lernen, Ambiguitäten zu tolerieren, wo ich Mehrdeutigkeit doch so sehr hasse? Oder weil ich in meinem Alltag mir gar nicht erlauben kann, zögerlich rüberzukommen? Die Antwort ist ganz klar, ja. Denn alleine schon, indem ihr diese Fragen an euch ranlasst, beginnt ja die Lernreise und euer Reflexionsprozess. Die schlechte Nachricht, wie immer im Systemischen, gibt es kein Rezept, kein One-Size-Fits-All-Tool. Denn jeder Mensch ist anders, jeder Mensch erlebt die gleiche Situation eben möglicherweise völlig anders und damit auch Ambivalenzen völlig anders. Mit den folgenden Gedanken möchte ich mich auf Wolfgang Loos beziehen. Dr. Wolfgang Loos, hatte ich schon mal erwähnt, war viele, viele Jahre mein Coach und hat mir nicht nur dieses in der Ambivalenz lernen Sie sich kennen beigebracht, sondern eben auch viele andere Gedanken und Strukturen hinterlassen, die ich hinsichtlich des Themas Ambivalenz gerne mit euch teilen würde. Wolfgang Loos unterscheidet 5 phänomenologisch unterschiedliche Ambivalenztypen. Die möchte ich euch vorstellen und ihr könnt ja mal schauen, zu welchem ihr euch zurechnen würdet. Da gibt es zum einen die aktiven Ambivalenzvernichter. Diese Menschen lieben Eindeutigkeit und Klarheit, denn sowohl als auch Situationen führen bei ihnen eher zur innerer Unsicherheit oder zur Angst. Sie neigen also dazu, Dinge zu vereinfachen und suchen einschlägige klassische Ratgeber, Literatur. Leider liefert die Literatur jede Menge Anleitung für solche heroischen Vereinfachungen. Ob das dann hilfreich ist, ist eben eine zweite Frage. Der zweite Typ sind die sogenannten passiven Ambivalenzvermeider. Sie halten sich von mehrdeutigen Situationen gerne fern und bevorzugen Vertrautes und Bekanntes. Sie sind sehr normorientiert, halten sich an Regeln und vermeiden jede Art von Risiken. Best-Practice-Analysen sind so etwas, was diese Menschen brauchen, oder Statistiken, um somit die empfundene Ambivalenz auf rationaler Ebene zu lösen. Der dritte Typ sind die anpassenden Ambivalenzbewältiger. Sie wissen um Mehrdeutigkeit, also leugnen sie nicht, suchen daher eher nach weiteren Informationen, gucken in Google nach, gucken bei Stiftung Warentest nach, machen strategische Planungen auf, suchen Empfehlungen, sind also auf einer konstruktiven Haltung mit einer Annahme, dass das Leben zwar kompliziert ist, aber dass man schon irgendwie durchkommen kann, wenn man sich ein bisschen bemüht. Dann gibt es Typ 4, die abenteuerlustigen Ambivalenzsucher. Diese Menschen hingegen lieben das Experiment und die Aufregung des Unbekannten. Sie verstoßen gerne auch gegen Regeln, brechen mit Traditionen und freuen sich geradezu über diese Mehrdeutigkeit solcher Situationen. Die lieben auch Risiken, gehen die ganz bewusst ein, weil sie eben auch nach Stimulanz oder Vitalisierung streben und das durchaus in diesen Momenten erfahren. Und schließlich beschreibt Wolfgang Loos den 5. Typus als kontemplative Betrachter des ewigen Fließens. Ja, das klingt jetzt sehr meditativ, aber genau das ist es auch. Diese Typen entscheiden selbst nur wenig, sie bleiben lieber außen und betrachtend, fast meditierend auf Distanz und blicken auf die Dinge, die da passieren, in gewisser schicksalhafter Hinnahme. Das Beispiel von Mönchen und wie sie sich zurückziehen, das geht in so eine Richtung. Ja, ich weiß nicht, ob ihr da schon etwas entdeckt habt, zu welchem Typus ihr neigt. Die Frage wie immer, ist jetzt ein Typ besser als der andere? Naja, also möglicherweise in gewissen Situationen. Doch es geht ja nicht um ein immer alles nur so oder so richtig machen, sondern um ein kontextbezogen angemessenes Handeln. Ich kann mir vorstellen, so wie bei vielen Persönlichkeitstypen, also zum Beispiel bei Insights Discovery gibt es ja unterschiedliche Farbenergiefelder mit Präferenzen. Da gibt es ja auch nicht nur eine Farbe. Ja, man ist ja nicht rot oder blau oder grün oder gelb, sondern man hat in der Regel Abstufungen und zum Teil 2, 3 gleichzeitig wirkend. Also genauso hier, es gibt Mischtypen. Und vielleicht habt ihr auch schon Überlegungen dahingehend, dass ihr beim drüber nachdenken spürt, In einigen Situationen, beruflich wie privat, gehört ihr eher zum Typ Ambivalenzvermeider oder Ambivalenzsucher. Auch daran wäre ja nichts Falsches oder etwas Schizophrenes, sondern einfach nur etwas sehr Menschliches. Es sind eben die vielen Anteile und damit Möglichkeiten in uns. Ja, zum Schluss möchte ich noch ein paar Gedanken teilen und mich an diejenigen richten, die von euch als Coaches arbeiten. Denn für uns Coaches geht es gerade im Business-Kontext oft darum, ja erstmal zu spüren, wer vor uns sitzt. Menschen mit starker Managementprägung, die sind es gewohnt, eben rasch aus dieser Ambivalenz heraus in Entscheidungen zu drängen. So unter dem Motto, na, wenn ich jetzt entschieden habe, dann habe ich das jetzt hinter mir, diese Ambivalenz. Solch macherorientiertes Verhalten haben sie schließlich in heroisch geprägten Organisationen oft Jahrzehnte gelernt. Und von uns Beratern wird dann erwartet, wir möchten schnell Klarheit schaffen und ihnen helfen, aus dieser Ambivalenz rauszukommen. Und die Kunst der Beratung ist jetzt, und das habe ich am Anfang als Coach besonders schwierig empfunden, weil vor dir sitzt dann jemand mit sehr großer Entschlusskraft und vermeintlich markanter Sprache, da dem nicht jetzt nachzugeben, weil sonst machen sie uns ja zu Erfüllungsgehilfen ihres blinden Flecks. Sondern es gilt jetzt, eine zweifache Strategie zu fahren. Zum einen den für mich nachvollziehbaren subjektiven Wunsch zu würdigen, dass jemand Klarheit gewinnen möchte, und diesen Wunsch nicht etwa abzutun oder ironisch jetzt hier zu verlachen, das spüren die natürlich ganz schnell, sondern es gilt es eben als Problem zu würdigen und gleichzeitig als Coach dann versuchen, nach der Wertschätzung und Würdigung, nun zu versuchen, die Klienten einzuladen, diesen Moment eben nicht nur für die innere Stabilisierung zu reflektieren, sondern den Moment der Ambivalenz zu nutzen. Nochmal, es geht nicht nur um innerlich stabil bleiben, sondern es geht darum, bessere Entscheidungen zu treffen. Und das heißt, Handlungsoptionen aufzufächern und damit die Chance zu nutzen, sie aus dem Entscheidungstunnel entweder oder herauszulotsen. Und ein typisches Beispiel, wie ihr als Coach einem Klienten eine Zwickmühle auf der Metaebene offenbaren könnt, ist von Gunther Schmidt und der hypnosystemischen Zwickmühlenkommunikation bekannt. Die könnte so aussehen. Ihr könntet also beispielsweise sagen, also im Gespräch jetzt mit dem Klienten, ich nehme wahr, dass in Ihnen gerade zwei sehr starke Seiten aktiv sind. Eine Seite möchte unbedingt die neue Führungsrolle annehmen und sieht darin eine große Chance. Und eine andere Seite hat starke Bedenken, ob das mit ihren aktuellen familiären Verpflichtungen überhaupt vereinbar ist. Und beide Seiten sind aus guten Gründen da und wollen ja auf ihre Weise geschützt und unterstützt werden. Und darf ich Sie einladen, gemeinsam aus einer beobachtenden Position, also nennen wir jetzt Metaebene heraus, auf dieses innere Team zu schauen und zu erkunden, was beide Seiten jeweils Gutes für Sie wollen. Also soweit mal ein ganz konkretes Beispiel, aber zur Wiederholung nochmal, was sind die zentralen Elemente dieser Zwickmühlenkommunikation nach Gunther Schmidt? Zum einen das Benennen der Zwickmühle als gleichwertige innere Anteile, verbunden durch ein und nicht ein Aber. Zweitens, das Einladen auf die Metaebene. Der Klient betrachtet also wie von außen die unterschiedlichen Anteile und Stimmen. Und drittens, das Würdigen der positiven Absicht jeder Seite, die dann mit Überblick Wohlwollen vermittelt. Insgesamt gilt es dadurch, dem Klienten seine Ambivalenz eben nicht als lähmendes Dilemma, sondern als Kompetenz zu spiegeln, mit der er oder sie jetzt Wahlfreiheit und Gestaltungsspielraum gewinnt. Und die Zwickmühlenkommunikation schützt uns Coaches vor einem, nämlich selbst keine eigene Lösung vorzugeben. Denn unsere Aufgabe als Coaches ist die Autonomie und die Selbstklärungsfähigkeit der Klienten zu stärken und nicht selbst zu glänzen mit den besten Ideen. Literaturtipp. Ja, zum Abschluss noch ein Blick in mein Bücherregal. Der Name ist eben schon gefallen und die Technik bzw. die Denkschule dahinter. Es geht um Gunther Schmidt und die hypnosystemische Beratung. Und ich möchte das Buch empfehlen, Einführung in die hypnosystemische Therapie und Beratung von Gunter Schmidt aus dem Karl Auer Verlag. Das sind wirklich sehr kompakte, knapp 110 Seiten, wofür zumindest die Zielgruppe der Coaches unter euch einiges zu entdecken ist. Ich kann es sehr empfehlen. Karl Auer Verlag, Gunter Schmidt, Einführung in die hypnosystemische Therapie und Beratung. Ja, das war's für heute. Ein Podcast rund um das Thema Ambivalenzmanagement. Ich danke euch fürs Zuhören, freue mich aufs nächste Mal, sage Tschüss, bis bald. Ich bin Kai Kochmann.